Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Data Talk A Bit On Air. Der Podcast von eurem IT-Dienstleister DataJob. Und wir als IT-Dienstleister haben manchmal so ab und zu mit Computern zu tun. Hin und wieder. Ja, kann man schon so sagen. Wie war denn so für euch in der Vergangenheit, wenn ihr mal so zurückdenkt an eure früheren Jahre, was war denn so euer Einstieg mit Computern? Also ich würde mal vielleicht chronologisch losgehen. Als der Jüngste würde ich einfach mal anfangen. Ich habe so als kleiner Bub die ersten Male mit Computern zu tun gehabt, als mein Vater seinen Arbeitsrechner einfach unten in den Keller gestellt hat und mein Bruder und ich dann darauf die ersten Computerspiele spielen durften. Haben wir so Sims gespielt und Age of Empires. Ganz viel Sims 2, als rauskam. Das waren so meine Anfänge. Und dann mit dem Internet, als das kam, habe ich sehr früh YouTube mitbekommen. Das war auch so meine erste Plattform, auf der ich dann wirklich viel Zeit verbracht habe. Da habe ich mich ganz cool gefühlt auf YouTube, weil da war ich, glaube ich, so 10 oder 11 Jahre. Und damals durfte man ja erst mit 13 ein Konto eröffnen. Habe ich dann die falschen Geburtsdaten eingegeben, aber nicht weitersagen. Ja, das war so mein erster Kontakt mit dem Computer. Oh, und eins habe ich noch gemacht. Es gab so, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Sergej, von Super RTL gab es eine Internetseite, wo man Fakten zu Sendungen lesen konnte und so kleine Browserspielchen, so ganz
furchtbare. Ja, doch, tatsächlich sagt mir das was.
Ja, das habe ich sehr auch lange her. Ja. Da war ich auch noch drauf. Da habe ich auch das erste Mal auf einem Forum interagiert mit Leuten. Na, also das war mein Anfang. Sergej, wie war das bei dir?
Also ich denke, wenn man früh mit Computer zu tun hat, dann ist das meistens Gaming bedingt. Und ja, das war tatsächlich bei mir auch so. Ganz klein mal einen PC bekommen, dann die ersten Spiele angemacht. Diablo natürlich nicht ganz jugendgerecht. Genau. Und dann hat man so ein bisschen das Internet entdeckt. Ja, und so ist man aufgewachsen.
Ich wollte jetzt Peter sagen.
Oh Gott, ja.
Hallo. Peter? Das ist der Bernhard übrigens.
Meine ersten Erfahrungen mit Computern waren Ende der 70er Jahre. Da konnten sich meine Eltern keine Computer leisten, aber ich war dann auf der Fachoberschule in Weiden und irgendwann habe ich mitgekriegt, also Computerunterricht gab es, und irgendwann habe ich mitgekriegt, dass man sich den Schlüssel für den Computerraum holen kann, und der wurde so gut wie nie benutzt. Und dann habe ich dort meine Nachmittage, meine Freizeit in diesem Computerraum zugebracht. Hab mir da selber Programmieren in Basic damals beigebracht. Computer waren Commodore. Die Rechner, die bei der alten Serie Galactica auf der Brücke verwendet werden, mit so trapezförmigen Bildschirmen, sehr, sehr Basic, die hatten wir da stehen. Ich glaube, mit sagenhaften 32 Kilobyte RAM. Und da habe ich dann angefangen zu programmieren. Das waren meine ersten Erlebnisse. Und wenn du fragst, wie es moderner wird, im Studium hatten wir immer wieder Labormessungen und mussten die auswerten. Und die Versuche, das mit einem programmierbaren Taschenrechner, die gab es auch schon, zu machen, waren doch ein bisschen unkomfortabel. Und irgendwann einmal habe ich mir dann einen Heimcomputer gekauft. C64 war damals das angesagte Modell, konnte ich mir nicht leisten. Ich habe den 100 Mark billigeren Texas Instruments 99-4A gekauft.
Ah, den? Ja,
ja, natürlich. Das war nämlich ein 16-Bit-Prozessor schon damals, aber eben nicht so populär wie der C64, und auch mit dem habe ich dann weiter programmiert.
Also so die ersten Kontakte mit Computer hattest du in der Schule?
Ja, genau. Ja. Ja.
Spannend, mein Vater hat mir das auch mal erzählt, der hat auch in der Schule das erste Mal mit Computer zu tun gehabt. Jetzt, wo ich zurückdenke, bei uns in der Grundschule lagen auch Computer aus sogar. Da, ganz hinten im Klassenzimmer stand ein Computer, wo wir dann immer eine Viertelstunde früher gekommen, damit man noch mal ein bisschen auf den Computer... wie hieß das? Ob ihr das noch kennt? Moorhuhn haben wir da gespielt.
Ja, natürlich.
Oh Gott, Moorhuhn.
Ja, ja. Boom, boom, boom.
Und das konnte man ganz simpel starten. Man hat einfach nur auf den Knopf gedrückt vom Computer Und dann war da so ein Symbol mit Moorhuhn drauf. Und dann macht man Doppelklick auf Moorhuhn und dann startet Moorhuhn. Ich glaube, früher war das nicht so simpel, oder?
Überhaupt nicht. Es gab keine Maus am Anfang. Jedenfalls nicht bei PCs und Heimcomputern und sowas, sondern da musste man schon die Befehle auswendig wissen, musste die in die Konsole eingeben. Aber Return oder Enter ist dann schon auch gewesen, dass man das noch starten konnte. Dann hat es erstmal ewig gedauert, bis es hergeladen hat. Das war auf diesen Rechnern in der Schule auch so. Die hatten eine Datasette, also Musikkassetten, wer sich noch daran erinnert. Wenn nicht, schaut ins Deutsche Museum. Da waren die Programme drauf, die hat man dann reingeladen und das hat Minuten gedauert. War sehr, sehr lang. Zu Hause, mein TI-99-4A hatte auch eine Datasette. Auch da Programme speichern, herladen, endlos.
Du hast jetzt gesagt, es gab damals keine Maus. Diese klassische Benutzeroberfläche, wie wir es heute kennen, gab es ja da auch nicht. Da war ja hauptsächlich eine Textfront, wenn du irgendwas öffnen wolltest, nicht?
Wenn man die Programme steuern wollte, gab es die Funktionstasten dann am PC oben. Die gibt es ja heute noch. F1 bis F12 hinten, die konnte man drücken und dann hat meinetwegen F5 hat bedeutet drucken von etwas oder F2 Datei öffnen, irgend solche Funktionen, die standen dann auch auf dem Bildschirm irgendwo.
Kann man sich das so vorstellen wie das CMD-Fenster heute, dieses Command-Fenster, oder war das nochmal, sah das nochmal anders aus?
Das Command-Fenster, wenn du heute CMD eingibst und Return drückst bei Windows, das ist genau das, nur Bildschirm füllen. Jetzt musst du aber auch vorstellen, man hatte damals, wenn man Geld hatte, einen 14 Zoll Röhrenbildschirm, also 12 Zoll, ein bisschen größer als vielleicht euer Tablet. Display ist und der war dann damit ausgefüllt und die Auflösung, wenn man überhaupt von Auflösung reden konnte, am Anfang waren das Textdisplays, also man konnte gar keine Grafik machen. Auf den Grafik hat man erzeugt mit Hilfe von Punkt und X und derartigen, aber das war dann schon ein bisschen aufwendig und wurde in der Computerwelt auch hoch beachtet, so etwas, wenn man ein Bild auf einem Bildschirm dargestellt hat, das sich aus O, X, Punkt, Strich und so weiter zusammengesetzt hat. Es war eine graue, dunkle, böse Zeit.
Das ist dann so Bilder wie im Teletext.
Genau das. Und tatsächlich war auch bei mir irgendwo die Motivation spielen.
Ja.
Also ich wollte Spiele programmieren, habe ich dann auch in der Schule schon gemacht. An dem Computerunterricht habe ich nicht mehr teilgenommen, weil der Lehrer auch gelernt hat, während er den Unterricht gegeben hat und ich den relativ zügig überholt habe mit meinem Wissen.
Okay.
Fand der nicht gut,
wenn ich ihn korrigiert habe. Was hast du da programmiert?
Basic. Tic-Tac-Toe.
Tic-Tac-Toe, der Klassiker mittlerweile unter programmiert.
Ja, Tic-Tac-Toe programmiert und nicht besonders intelligent, aber so, dass der Computer nie verloren hat. Das Maximale, was man rausholen konnte, war Remis.
Ja.
Und dann wurde das relativ schnell langweilig. Aber der Ausdruck von diesem Programm auf einem Nadeldrucker, der war so ungefähr 2 Meter lang.
Ja. Ach, die Schande.
Ja, war mehr eine Fleißaufgabe als intelligentes Handeln. Ja, aber dann später wollte ich mal so eine Art Flugsimulator programmieren. Ja, da gab es dann fertige Programme zu kaufen und dann so viel Zeit hatte ich nicht als Student.
Hast du dich da auch mal anprobiert, was selber zu programmieren?
Ja, jetzt nur im Studium jetzt. Auch sowas wie Tic-Tac-Toe, man fängt tatsächlich damit auch an. Ist auch sehr interessant. Man unterschätzt, wie viele Codezeilen dahinter sind.
Oh ja.
Hinter so einem kleinen, simplen Programm eigentlich.
Ja.
Also teilweise 200 Zeilen. Wenn du mit dem Computer programmierst, der dich verlieren kann. Das ist sehr interessant, ja. Taschenrechner, Tic-Tac-Toe, sowas genau. Das sind die ersten Anfänge.
Aber wie gesagt, die ersten Programme, die ich dann die ersten waren es nicht, aber dann im Studium waren das mehr Programme, um Berechnungen durchzuführen von Sachen, einfach weil es immer wieder dasselbe war. Und das mit dem Taschenrechner zu rechnen, das war mir zu langweilig.
Ja, ich habe auch mal im Studium, lustigerweise auch mit Computerspiel irgendwas programmiert mal. Da habe ich so einen versucht, einen Jump'n'Run zu programmieren. Okay. Hatte dann den Boden unten und habe den Boden dann noch an der Wand und oben an der Decke entlang fahren lassen und habe dann vergessen, wenn die Figur am Boden langlaufen kann und ich die Decke und den Wände genauso wie den Boden programmiere, dann kann die auch am Decke und Boden langlaufen. War auch lustig. Und du hast uns ein paar Sachen mitgebracht.
Ja, ich habe jetzt mal zum Anfang und weil ich es relativ schnell gefunden habe, habe ich was mitgebracht, ja. Und zwar im Studium hat man ja diese ganz, ganz neuen Mikroprozessoren programmieren müssen in Maschinensprache. Also nicht Basic, Pascal, C, Hochsprache, sondern direkt die CPU programmieren. Und das habe ich tatsächlich an so einem Gerät hier gelernt, dem Mikroprozessor. Und das Teil hier, genau genommen sogar zweimal, habe ich dann beim Konrad vor vielleicht 25 Jahren in einer Ramschkiste entdeckt. Dieses Gerät hier hat mal 1800 Mark, so viel ich weiß, gekostet, etwa. Und sie haben es dann für 20 Mark verramscht. Der Aufkleber, der Preisaufkleber ist noch auf der Schachtel. Und eins habe ich noch, weil das zweite habe ich tatsächlich hergegeben. Als ich noch selber meine Firma hatte, gab es ein Ausschreiben unter Händlern von der Firma Asus. Sie haben gesucht das älteste noch funktionierende Asus-Gerät und jetzt ratet, wer diesen Mikroprozessor hergestellt hat.
Microsoft.
Hat es da und glaube ich, oh Gott,
die gab's da noch gar nicht.
Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher. Nein, es hat nicht Asus hergestellt, aber der Vorläufer von Asus war es. Und deswegen habe ich nur noch ein Gerät, weil eins habe ich bei Asus eingetauscht gegen ein topmodernes Notebook im Wert damals von 1800 Mark etwa. Das war schon ein gutes Gerät. Ja, deswegen habe ich nur noch den einen. Der funktioniert übrigens noch. Also jedenfalls das letzte Mal, wo ich Strom draufgegeben habe, hat er noch funktioniert. Habe ich früher im Unterricht gerne mal verwendet, das Ding. Denn hier kann man direkt in den Speicher reinschreiben von diesem Mikroprozessor. Da haben wahnsinnig viele Leute Maschinensprache lernen, programmieren gelernt auf diesem Gerät hier. Und wie gesagt, man kann hier direkt in die CPU reinschauen. Das heißt, der zeigt einem hier auf so 7-Segment-Anzeigen dann auch tatsächlich die Register an. Alles in Hexadezimal, gell? Da kommt kein Buchstaben oder irgendwas, außer A, B, C, D, E und F. Das gehört zum Hexadezimal.
Ja, das war jetzt meine Frage, genau, weil da sieht man zwar Buchstaben.
Siehst du auch die Tastatur, ja, genau.
Vermisst du das so ein bisschen, dass man so viel Hand anlegen musste, um einen Computer was zu machen?
Ich sag mal, das Leben war damals einfacher als heute. Mit Computern, das Arbeiten mit Computern war definitiv einfacher. Heute ist es sehr viel komplexer. Aber dafür kannst du ja heute wahnsinnig viel machen. Ich hatte vor 6 Jahren, 7 Jahren hatte ich einen Schüler im Programmierunterricht. Und dann, wie es aufs Ende von dem Semester zugegangen ist, ist er zu mir gekommen und hat gesagt, jetzt zeige ich Ihnen mal, ich habe hier ein Spiel programmiert. Das hat man dann auch tatsächlich bei Android im Play Store gefunden, konnte man sich runterladen, habe ich auch gemacht und das war ein Jump-and-Run-Spiel. Mhm. Das war schon begeisternd, so etwas zu entwickeln früher mit diesen alten Rechnern. Abgesehen davon, dass sie ja gar nicht Grafik konnten. Ja. Also dieses Tic-Tac-Toe, ne? Ich habe einfach den Bildschirm gelöscht und habe aus Strichen praktisch immer dieses Rautenmuster da hergemacht und habe dann ein X oder ein O eingesetzt. Was anderes hatte man nicht. Ja. Ja. Ihr wisst schon so, nach dem Krieg, weil wir hatten ja nichts.
Wir hatten nur X und O und
Striche.
Ja.
Vor dem Krieg. Ja, und vor dem, genau. Also das war schon eine Schinderei. Wie gesagt, dafür konnte man früher sich ein fundamentales Wissen viel einfacher aneignen, als das heute der Fall ist. Die Sicherheitsmechanismen waren am Hund. die Passwörter waren eine Katastrophe. Also da konnte man natürlich dann auch manchmal jemandem helfen, wenn er sein Passwort vergessen hatte und so weiter.
Was war denn so die beeindruckendste Neuerung?
Das wollte ich auch fragen. Bist mir zuvor gekommen.
Die wir alle so mitbekommen haben.
Das Handy. Handy.
Handy.
Handy-Tablets. Ein kompletter Computer in der Hosentasche. Und ich habe mich danach gesehnt. Ich habe für viel Geld, als sie endlich mal rauskamen, in den 80ern zum Beispiel, so kleine Taschendatenbanken gekauft. Die hatten dann bloß eine LCD-Anzeige, aber du konntest dir dort Namen, Telefonnummern abspeichern. Ja, jetzt hast du es komplett im Handy drin, mit einer grafischen Oberfläche. Danke, Steve Jobs. Ja, mit einer grafischen Oberfläche einfach hintippen, schieben und so weiter. Diese Handhabung ist einfach nur genial. Du kannst überall ins Internet mittlerweile, wenn du einen richtigen Anbieter hast, und hier in Schmidtgarden ist das wichtiger als anderswo, du kannst überall ins Internet, du hast die Möglichkeit zu telefonieren, ja, macht ihr nicht mehr, SMS zu verschicken, macht ihr auch nicht mehr, aber eben WhatsAppen und so weiter, zu fotografieren, zu filmen, das ist einfach, es ist herrlich.
Das wäre auch mein Punkt gewesen, generell die Smartphones, also Computer wie die Hosentasche.
Ja.
Ich merke es jetzt aktuell wieder extrem, ich ziehe momentan um und habe gerade keinen funktionierenden Computer, also beziehungsweise keinen, der voll funktionsfähig ist und kein Internet aktuell und bin überrascht, wie viel ich trotzdem noch übers Handy machen kann.
Ja.
Natürlich nicht alles, also ich würde jetzt, glaube ich, den Podcast hier würde ich, glaube ich, nicht mit dem Handy schneiden wollen, das wäre aber auch, es wäre möglich.
Das Tippen ist noch ein bisschen ein Problem.
Ja.
Haben wir so die ersten Versuche schon unternommen mit Spracheingabe. Die funktioniert mittlerweile relativ gut.
Also, schnell,
ja. Ich hatte in den 90ern mir eine sauteure Software von IBM gekauft für Spracheingabe, fürs Diktieren und habe das Ganze sein gelassen, obwohl die viel Geld gekostet hatte. Liegt noch zu Hause, die Schachtel. Weil ganz einfach die Fehlerquote so enorm hoch war. Das heißt, ich habe fürs Verbessern länger gebraucht, als dann, wenn ich es getippt hätte. Und ich bin ein mieser Tipper. Aber heutzutage, gerade auf dem Handy, funktioniert das genial. Funktioniert extrem gut, auch bei weißt schon gleich klingenden Wörtern und so weiter. Der erkennt aus dem Sinn KI mit Sicherheit.
Ja.
Ja.
Einen großen Sprung.
Wenn du die Frage vielleicht in 10 Jahren nochmal stellst, da bin ich in Rente, aber vielleicht arbeite ich ja dann immer noch hier, dann würde ich dir vielleicht sagen, KI, das Höchste der Entwicklung. Aber das muss man noch abwarten.
Muss man noch abwarten.
Ja. Muss man mal sehen.
Hast du auch noch irgendein, vielleicht fällt dir noch was anderes
ein? Das ist ein Abstand, ja, wahrscheinlich die Entwicklung in den letzten Jahren ist definitiv das Smartphone. Für mich aber auch das Internet, falls das zählt. Also im Vergleich früher mit dem Einwählen, das hat ja ewig gedauert. Dann war es auch noch unsicher, was man zahlt.
Wo hast du dich eingewählt? Im Internet.
Okay. Hast du früher diese Modem oder so, wo man sich, glaube ich, anwählen musste mit diesem komischen Genau, das ist es. Der Sprung ist fantastisch,
du,
ja.
Du Angeber, das erste Mal war es mit dem Akustikkoppler. Du hast eine Telefonhörer hast reingesteckt.
Und jetzt hast du immer Internet.
Ja.
Ohne Probleme.
Und den Akustikkoppler musste ich mal leihen von einem Freund von mir, weil ich konnte mir sowas nicht leisten.
Ja. Genau, also das sind die zwei größten Sprünge, finde ich.
Drahtlos heutzutage alles.
Genau, das ist einfach neu. Ich glaube, das hätte man sich früher nicht ausmalen können.
Heute kannst du von überall einfach mal schnell irgendwo anrufen.
Ach, du rufst doch an, ja, okay, gut.
Ja, natürlich. Also ja. Ich habe noch Festnetztelefon mitbekommen, dass man, dass man, wenn man mit einem Kumpel telefonieren wollte, erstmal bei den Eltern anrufen musste. Das habe ich noch alles mitbekommen.
Okay.
Ja, hallo, ist der Timmy da?
Ja.
Und man konnte sich nicht so weit vom Telefontisch entfernen.
Und ich bin so alt, dass zum Beispiel meine Schwestern, die alle älter sind, die eine davon hat in München studiert Und da musste man ausmachen, wann man die anruft. Das heißt, da gab es eine Uhrzeit, dann war die in der Nähe von dem Telefon, dann haben wir da angerufen. Und die Leitung von Weiden nach München, das hast du gehört, dass das ein Ferngespräch ist, weil das hat gerauscht und war furchtbar leise. Man hat reinbrüllen müssen ins Telefon, weil es noch analog war. Und mit meiner Schwester in den USA zu telefonieren, das war eine Katastrophe. Ja. Alles besser geworden. Leute, die sagen, früher war alles besser, die haben irgendwo, ich weiß nicht, an was die gerade denken.
Nostalgie.
Ja, ja, genau.
Er hat das vorhin gesagt. War es leichter vielleicht. Simpler.
Das Leben war simpler.
Das stimmt. Aber nicht besser.
Nicht besser, ganz garantiert nicht. Ja.
Du hast vorhin gesagt, wenn ich dich in 10 Jahren nochmal fragen will, würdest du sagen, KI war die beeindruckendste.
Vielleicht.
Vielleicht. Vielleicht wäre die beeindruckendste Neuerung. Ich habe vor dem Podcast ein bisschen recherchiert und ein bisschen geguckt, was ich so euch fragen könnte. Und da ist mir ein Artikel ins Auge gefallen. Da war ein Satz dabei. Da würde ich mal gerne wissen, was ihr zu dem Satz meint. KI ist heute wie Computer in den 80ern.
Genau. Nicht das ausgereift, aber in der Entwicklung.
Ja, sagen wir, noch ein bisschen schwach auf der Brust. Genau. Noch keine Grafikfähigkeiten, also alles noch ein bisschen auf einem zum Teil holprigen Weg. Ich habe ja meine eigenen Experimente mit KI gemacht, mit ChatGPT, und die Ergebnisse waren katastrophal. Ich habe ChatGPT gefragt, welche berühmten Personen aus Weiden kommen. Interessant war, ich habe es nicht spezifiziert, ich habe nicht gesagt Weiden in der Oberpfalz, ich habe gesagt Weiden. Er hat tatsächlich den Rückschluss auf Weiden in der Oberpfalz gemacht. Hat in der Antwort hat er gesagt, in Weiden in der Oberpfalz. Und hat mir 3 Personen genannt, die ich jetzt gar nicht kenne. Max Reger ist ja eigentlich immer der Bekannte, der Musiker, dessen Musik ich nicht kenne. Aber der war ja da in Weiden und so weiter. Und die Ergebnisse habe ich dann also nachrecherchieren müssen, weil ich sie nicht gekannt habe. Und diese 3 Personen hatten mit Weiden in der Oberpfalz überhaupt nichts zu tun. Also ChatGPT hat mich nur angelogen. Dasselbe ist passiert mit der Frage nach guten Restaurants. Auch wieder Namen, die ich nicht kenne. Ja, mein Bauch, ne? Ist ja, wonach frage ich denn sowas?
Hat die eigentlich deinen Geschmack? Ja.
Die Antworten, die da gekommen sind, war dann, also zumindest eines der Restaurants war in Regensburg. Und das ist schon ein Stückchen weg von Weiden. Ja.
Wo ist das beste Restaurant in Weiden? Gehen Sie nach Regensburg, dann wissen Sie es gleich.
Also, das ist auch eine Antwort. Also an alle Gastronomen in Weiden, das ist natürlich nicht meine.
Das ist die Meinung von ChatGPT.
ChatGPT, ja. Da sieht man wieder, auf diese KI kann man sich meiner Meinung nach noch nicht verlassen. Das muss man immer überprüfen, was da an Ergebnissen kommt, aber das wird wohl werden.
Ja, Fakten. Und vor allem, wenn es um Fakten geht, muss man einfach nochmal drüber lesen.
Absolut,
und mal selbst nachschauen.
Ja, ja.
Aber wenn es dann darum geht, einen Text sich daraus verfassen zu lassen, ich glaube so zu,
genau.
Ich glaub so zu Hausarbeitszeiten, wenn ich mir nicht sicher war, wie formuliere ich den Text jetzt am besten, da wäre sowas extrem praktisch.
Ja. Also ich habe neulich eine App gesehen, da ist es möglich, den Link von einem Video einzugeben und durch die AI erstellt es dir ein Quiz zu diesem Video. Also das heißt, du lernst eigentlich dann so schnell dadurch. Du musst dir nicht mal das Video anschauen, du kannst einfach das Quiz dazu machen. Das ist einfach nur genial, finde ich.
Interessant.
Wenn dir alle wichtigen Fakten dargestellt, als Frage halt. Man kommt, es ist einfach nur. Dann denkst du, es ist unglaublich praktisch. Also, wenn ich jetzt noch in der Schule oder so müsste irgendwelche Arbeiten schreiben, ich würde das nicht ohne machen. Das erspart dir extrem Zeit.
Ich als Ex-Lehrer habe da eine andere Meinung dazu.
Ja, aber,
ich habe Präsentationen gesehen, war virtuell online auf solchen Veranstaltungen von Microsoft, die das ja vor kurzem zumindest mal sehr stark gepowert haben, den Einsatz von KI bei ihnen unter dem Namen Copilot. Und da wurden dann Demonstrationen gezeigt, wie man aus einem Text eben eine Zusammenfassung erstellen lassen kann. Oder man war bei einer Besprechung nicht dabei und fragt diesen Co-Piloten, er soll einem eine, kann man sogar spezifizieren, kurze Zusammenfassung der Themen, die behandelt wurden innerhalb dieser Besprechung, erstellen, und das hat dann schon gut funktioniert. Aber ehrlich gesagt, unter uns, Microsoft hat da ja hoffentlich gelernt. Ich habe noch das Video, wo der Bill Gates demonstrieren will, wie gut Windows 95 USB-Geräte erkennt und dann das ganze Windows crasht. Also die verwenden natürlich nur noch Beispiele, die dann auch funktionieren. Sie tun so, als ob das ganz spontan wäre, aber das kaufe ich ihnen ehrlich gesagt nicht ab. Und deswegen finde ich das eine gute Aussage, wie Computer in den 80ern heute KI.
Ja. Es ist so beeindruckend, was manche so beeindruckend wie es ist, was KI aktuell kann. Es ist noch in den Kinderschuhen aktuell.
Aber man sieht das Potenzial und das war damals auch schon der Fall.
Ich denke, es entwickelt sich aber wesentlich schneller als Computer. Also das merkt man, glaube ich. Die Sprünge, die es macht im Vergleich zu Computern, die Sprünge, die Computer gemacht haben.
Du hast keine Ahnung, was für Sprünge das waren. Hast du den Mikroprozessor nicht gesehen?
Aber wie lange hat es gedauert, bis es wirklich was Gescheites wird?
15 Jahre.
Da siehst du, in 15 Jahren, glaube ich, geht ohne AI gar nichts mehr.
Okay.
Ist meine Meinung.
Er ist halt jung und fortschrittsgläubig. Ich betrachte das mit der Erfahrung des Alters und ich bin mir sicher, dass KI schon in mehr Systemen drin steckt, als wir wissen und das gar nicht mitkriegen.
Ich meine, KI ist ja schon ein sehr alter Begriff. Also, ja. Ich glaube, KI hat jetzt so ein bisschen Begriffsentwicklung durchgemacht jetzt in den letzten 3 Jahren, dass wir uns jetzt was anderes so davor stellen.
Ja. Das gab es auch schon früher, der Begriff Fuzzy Logic. Fuzzy Logic.
Also
Waschmaschinen.
Fuzzy
mit 2 Z, ja. hatten Waschmaschinen, dass sie eben nicht mehr nur 30 Grad oder 60 Grad waschen, sondern selbstständig. Ist das KI oder nicht? Er erkennt, wie belastet die zu waschende Kleidung oder was auch immer ist. Also da steckt schon länger drin, als man denkt. Oder bei, obwohl du das nicht willst, Autos. Ja, da gab es schon lange die eingebauten Systeme, die zum Beispiel, ich habe es mal live gesehen, und das ist lange her, die Fahrweise analysieren von einem. Das kennt ja jeder, wenn man Auto scharf fährt, dann fährt es auch, nimmt das Gas viel flüssiger an. Und wenn man Auto sehr entspannt fährt, dann sagen ja manche, das schläft ein, das Auto. Ja. Das ist einfach die Elektronik, die gelernt hat, dass du jetzt lieber sparsamer fahren möchtest. Und das irritiert dann das Ding natürlich, wenn du plötzlich Vollgas gibst. Ja. Also das ist schon länger da, als man denkt. Und ich habe das so oft erlebt bei der Einführung von technischen Systemen. Es kommt immer anders, als man denkt. Mhm. Man denkt da an Skynet und Roboter und sowas. Und in Wirklichkeit ist es in deinem Handy drin und erleichtert dir, dass du das, was du suchst, findest in der Suchmaschine. So kommt es dann. So ganz unspektakulär, glaube ich.
Ja, wer weiß, du hast jetzt gesagt, in 15 Jahren geht wahrscheinlich nichts mehr ohne KI. Wer weiß, ob da vielleicht schon das nächste Ding kommt.
Andererseits dachten wir, in 15 Jahren fliegen wir alle mit Autos rauf. Wir sind immer noch am Boden, ja.
2015 ist jetzt bald 10 Jahre her. Wo sind die fliegenden Autos?
Genau.
Also Leute, in den 70er und 80er Jahren gab es die Jahr 2000-Witze. Und da ist man schon ein bisschen davon ausgegangen, dass wir Entschuldigung, alle mit Raketenrucksäcken in der Gegend rumdüsen. Ja. Ja. Und alle Autos fahren, die 300 Stundenkilometer fahren. Aber nur in Deutschland, weil da die Autobahn nicht begrenzt ist.
Du hast ja gerade die 2000er-Wende angerissen. Wir haben ja alle die Jahrhundertwende, die Jahrtausendwende mitbekommen. Also ich war jetzt, glaube ich, ein bisschen zu jung und habe vor allem in dem Alter noch nicht so viel mit Computern gemacht. Aber ich habe immer so mitbekommen, weißt du, Serge, hast du die
nee, ja, aktiv ganz mitbekommen? Da war ich doch nicht wirklich mit Computern. Da habe ich mich
gar nicht mitbekommen. Wie alt warst du da?
Boah, ist gute Frage. Ich müsste zurückrechnen, aber ein paar Jährchen hatte ich schon auf dem Buckel.
Okay, ein paar Jährchen, okay.
Ich habe da immer von dieser Angst gehört, oh, 1999 schaltet um auf 2000, schaffen das die Computer überhaupt? War das wirklich da Gespräch, halten unsere Computer das aus, wenn da jetzt der Zähler gleich 4 Zahlen ändern muss? Oder ist das mehr so ein scherzhaftes heute?
Nein, das hatte schon einen ernsten Hintergrund. Tatsache war, die wenigsten, damals hatte ich meine eigene Firma und es war ein goldenes Jahr, 99 und 2000, weil wahnsinnig viele Leute angesteckt durch diesen Hype neue Computer sich beschafft haben und da hängen ja dann immer mehr Aufträge dahinter. Netzwerke wurden dann plötzlich eingeführt und so weiter. Die allermeisten Rechner waren in der Lage, von dem Jahr 99 in das Jahr 2000 zu springen. Aber das hat es auch gegeben bei einem Kunden von mir, der hatte einen uralten Server, der lief ganz unspektakulär in der Ecke, hat seinen Dienst getan, hat immer funktioniert. Der Kunde ruft mich an und sagt, ich soll doch den einmal überprüfen, ob der in der Lage ist, für das Jahr 2000 fähig ist. Year 2K compliant. Ja. Ob der dazu in der Lage ist, weil natürlich die Panik von den Computerherstellern gut angeschürt wurde. Die haben sich alle eine goldene Nase verdient. Und bei dem war es tatsächlich so. Der wäre also uralter Rechner, uraltes Mainboard. Man hat bei der Herstellung irgendwann einmal mit einem uralten System nicht daran gedacht, dass das Jahr 2000 kommen könnte. Und das bedeutet, ich habe halt testweise die Uhr vorgestellt und habe den dann über Mitternacht drüber laufen lassen. Und der ist dann vom 31. Dezember 99 in den 1. Januar 1970 gesprungen.
Ah ja.
Und dieses Datum wäre dann natürlich auf jeder Rechnung überall, wäre dieses Datum verwendet worden, wenn die Software überhaupt da mitgemacht hätte, weil die natürlich gesagt hätte, 1970 ja, gab es die Software ja noch gar nicht. Und da war es tatsächlich soweit, der hat einen neuen Server gebraucht. Aber zum überwiegenden Teil war es eine gewisse Panik. Da gibt es eine super Folge in der Serie My Name is Earl. Da wird das thematisiert. Es hat Leute gegeben, so die üblichen Verschwörungsfanatiker und so weiter. Die haben tatsächlich gedacht, am 2. Januar, wenn die Geschäfte wieder aufmachen sollen, da werden sich die Türen nicht mehr öffnen, weil die Computer gesteuert sind und die Computer ja abstürzen. Am 31.12. beim Umschalten. Tankstellen. Die Tankuhren werden nicht mehr gehen, weil die Computer ja dann abgestürzt sind und alles wird computergesteuert. Gibt es keine Handkurbel mehr, wo man das selber machen könnte und so weiter. Es ist ausgeblieben. Aber ich sag dir jetzt ernsthaft, ich habe noch vor dem 31.12. mir einen kleinen Vorrat Lebensmittel, den habe ich aber sowieso immer. Aber ich habe ihn ein bisschen aufgestockt, ehrlich gesagt.
Ein bisschen
Total. Man hatte also Angst davor. Es gibt kein Wasser mehr, weil die Wasserwerke computergesteuert stürzen die Computer ab. Es gibt keinen Strom mehr, weil die Kraftwerke, damals ja noch Atomkraftwerke, stürzen ab und so weiter und so weiter. Also man hat wirklich geglaubt, die Steinzeit steht vor der Tür. Nichts passiert. Es war ja auch klar, die EDVler sind ja auch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Die haben das genauso ausprobiert, aber da mussten tatsächlich sehr, sehr viele alte Rechner ausgetauscht werden.
Du hast vorhin gesagt 1970. Ich glaube, das ist so der Standard-Starttag irgendwie bei Datum. Fun Fact, könnt ihr auch mal gucken zu Hause. Man kann den Computer nicht vor 1973 ist es, glaube ich, irgendwie einstellen.
Eigentlich 1970, wirklich.
Wirklich 70, dann habe ich es falsch im Kopf. Also 69 geht nicht.
Ja, ja, ja.
No 69 for you.
Ja, ja, ja. Hat es übrigens auch weitere Probleme gegeben. Im Jahr 2000 hat es einen zusätzlichen Schalttag gegeben, der nur alle 400 Jahre gilt. Und das hat Microsoft nicht berücksichtigt gehabt. Das heißt, dieser Tag hat im Kalender gefehlt und auch in Excel und überall. Da gab es dann plötzlich Updates für Windows und Office und so weiter, weil tatsächlich an diesen Schalttag hat keiner gedacht.
Das heißt, es waren ab diesem Tag alle Tage um einen Tag falsch.
Sozusagen, genau. Ja, in der Kalkulation und so weiter. Bei Excel kannst du mit Tagen rechnen. da hat dieser Tag gefehlt.
Ich wusste gar nicht, dass es alle 400 Tage Nonnenschalttag gibt.
400 Jahre, ja.
Spannend.
Das hat so mit dem Umlaufbahn zu tun, der Erde.
Heißt 2400 ist der nächste.
Ja, genau.
Extra Schalter. Ja, also alle dran denken, schon mal im Kalender eintragen.
Ja, wenn es geht.
wenn die Kalender so weit gehen.
Nee, vielleicht fehlt der ja auch wieder, das weiß ja nicht.
Ja.
Also da war schon ganz schön Bewegung in der Computerwelt damals.
Also was wir aber auf jeden Fall im Kalender eintragen können, ist der nächste Tag, an dem unsere Podcast-Folge rauskommt, weil diese heutige Aufnahme ist jetzt vorbei. So. Ja, vielen Dank für diesen kleinen Einblick in die Geschichte des Computers. Und genau, wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wir danken euch fürs Zuhören. Schaut doch gerne auf unsere Social Media Plattform vorbei: YouTube, TikTok, Instagram, @datajob.de bei allen oder auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir breiten unser Spektrum immer weiter aus, wo man unseren Podcast anhören kann. Wenn ihr eine Plattform habt, wo ihr gerne einen Podcast hören möchtet, könnt ihr uns auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Dann fügen wir Data Talk gerne noch dort hinzu. Genau. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Data Talk.
Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.